Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Kino-Podcast, der da heißt Kinocast. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Hallo auch von mir, hier ist der Erik. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr könnt uns auseinanderhalten, aber es müsste machbar sein.
Ich kann auch höher reden, kein Problem.
Nee, der eine, der
die männliche Stimme bin ich und die so ein bisschen, kindliche Stimme ist Erik.
Der so ein bisschen leichten ostdeutschen Dialekt hat, das bin ich. Obwohl ich krieg gar nicht mehr
ich kann so schwätzen, kein Problem, wir machen
ja,
einen Podcast
genau,
auf Schwäbisch. Ich kenne Leute, die fänden das super, denn ich gefällt das.
Ja, super. Ja, ich krieg's gar nicht mehr hin, siehst du mal, ich war schon länger nicht mehr da.
Super.
Ja, aber wir haben natürlich Filme mitgebracht hier. Wir sind ja nicht nur ein Podcast im Stil von Raub ihren Atem mit Dialekten, sondern Mr. No Pain hat der Chris mitgebracht aus der Sneak Preview, wo ich nicht gehen konnte. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, muss ich sagen, als ich gelesen habe, was er da geschrieben hat, weil ich bereite ja dann immer die Abstimmung vor und wo ich da dachte, scheiße, das ist bestimmt gut. Und mal sehen, was der Chris sagt. Der hat ja manchmal etwas andere Meinung, was gut ist und was nicht. Da kommen wir später noch dazu. ich habe dann noch einen geschaut, wo ich mir schon dachte, ja, der ist bestimmt ganz okay. Der hat nämlich den Oscar gewonnen für den besten Film. Also der muss schon eine gewisse Qualität haben. Nämlich Anora habe ich geschaut. Dazu später mehr. Und im Kino nochmal gewesen, Mickey 17 oder Mickey 17. Ich habe mich ein bisschen gewundert, da waren überhaupt keine Mäuse. Also ich dachte erst, ich bin im falschen Film, aber dann.
Oh, ich brauche auch so ich muss glaube ich mein Soundboard mal installieren, damit ich auch den Bedumts machen kann.
Ja, eigentlich bräuchte man so ein Faschings.
Ja, den auch.
Vielleicht, ja. Ansonsten das Rodecaster Duo kann ich sehr empfehlen, falls ihr eine Kaufentscheidung braucht. Ich werde es mal mit verlinken, wenn es euch gefällt hier, die Soundqualität und das Soundboard und ihr wollt auch sowas machen, könnt ihr gerne meinen Affiliate-Link benutzen. Da verdiene ich, kriegt der Kinocast ein bisschen Geld dafür, wenn ihr den nutzen. Euch kostet es nichts mehr. Ja, Mickey 17 oder Mickey 17. Dann haben wir beide, der Chris und ich, wir haben geschaut Electric State. War mal allerdings nicht im Kino, sondern es gibt es im Heimkino auf Netflix. Jawohl. Und,
das war unser Netflix- und Chill-Abend.
Sozusagen, aber jeder für sich. Ja, Chris hat noch eine Serie geschaut, da habe ich viel Positives gehört und gelesen bis jetzt.
Nur die erste Folge.
Ja, na, zumindest die erste Folge. Adoleszenz oder Adolescence. Weiß nicht, wie es sich. Keine Ahnung. Würde er uns noch erklären. Und er hat bei Daredevil Born Again Folge 3 reingeschaut, die habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob wir da heute drüber sprechen, ob da ein großes Reveal ist hier, was ich vielleicht noch.
Ich wollte einfach nur 3 Sätze dazu sagen.
Okay. Jetzt darfst du mal mehr als 3 Sätze zu Mr. No Pain sagen. Den Schauspieler, den haben wir ja letztens erst in der Sneak Preview gehabt. Mehrfach, ja. Glaube ich.
Nee, nicht mehrfach. Ah. Wir hatten ihn in Dingsen, in
Companion,
genau. Mhm. Jack Quaid spielt mit. Und Jack Quaid spielt Nate, einen
Fisherman's Friends.
Nee, nicht ganz. Einen Angestellten bei der Bank.
Fisherman's Friends 2 hat man auch in der Sneak, sehe ich gerade.
Ach, da war er auch dabei?
Oder bei Oppenheimer.
Der war ja nicht zuletzt.
Also, was ist das? Bin mir nicht sicher. Entweder Oppenheimer oder ich habe nur geguckt. Ich verlinke ja doch immer die Schauspieler.
Oppenheimer hatten wir aber auch nicht in der Sneak.
Nee, aber ich habe hier die Episode 772, kam hier bei dem Namen. Und da ist Fisherman's Friends 2 haben wir besprochen und Oppenheimer, also einer von den beiden ist es. Und Escape Room 2, da war er, glaube ich, dabei. Oder bei Scream, bin ich mir nicht sicher. Genauso. Ich glaube, er ist bei Fisherman's Friends dabei, weil bei Fisherman's Friends 1 war auch dabei. Also von daher, Fisherman's Friends 2.
Also möchtest du noch ein bisschen, also ich kann auch noch mal einen Kaffee kochen gehen? Oder?
Wir können auch über Fisherman's Friends noch mal reden, der war cool. Ja, genau. Nee, mach mal No Pain.
Mr. No Pain, jetzt kommen wir hier zu Sachen. Also Nate, unscheinbarer Nate, sitzt in der Bank, ist da stellvertretender Manager der Bank und ist eher so ein ruhiger Typ, sehr zurückhaltend, ja, so ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt Mauerblümchen, aber halt, er wirkt wie so der typisch biedere Bankangestellte, macht halt seinen Job, will nicht groß auffallen, hat nicht groß Freunde und. Aber er hat ein Auge geworfen, ein ganz gewaltiges Auge geworfen auf eine Mitarbeiterin aus der Bank, und zwar Sherry, die kommt beim einen Meeting morgens ein paar Minuten, so ein bisschen zu spät noch, aber er ist komplett hin und weg, er kriegt gar nicht mehr mit, was um ihn herum passiert, weil er ist so von ihr gefangen und also er ist ziemlich verschossen in die gute Sherry und erzählt das auch abends seinem Zockerkumpel Roscoe, der wird gespielt von Jacob Batalon, den kennen wir unter anderem aus Spider-Man, aus den Neuverfilmungen. Ach ja, Sherry übrigens, Amber mit Thunder. Und
die hat auch bei Prey gespielt, in diesem Predator Spin-Off, wenn ich es mal so nennen will. Da war die richtig gut. Fand ich super. Ja. Hm.
Die hat auch bei The Ice Road mitgespielt und keine Ahnung, Opus hat sie auch noch mitgespielt. Kommt aber
Life is Life.
Ja, na. Jedenfalls ist er halt komplett hin und weg von ihr. Ja, danke schön. Und dann kommt es eben zu einer Situation in der Mitarbeiterküche, wo er sich gerade einen Tee aufgießen möchte mit schön kochendem Wasser. Und sie kommt rein und tippt ihn von hinten an. Er erschrickt komplett zu Tode und kippt sich dieses heiße Wasser einfach komplett über die Hand. Während sie völlig so, oh mein Gott, was ist da los? Zeigt er überhaupt keine Regung. Und darum geht es eigentlich in dem ganzen Film dann auch mehr oder weniger, weil Nate eine Krankheit hat, dass er kein Schmerz empfinden kann, dass die Nervenbahnen das nicht weiterleiten. Also sie schaffen es dann tatsächlich auf ein Date zu gehen, die beiden, nach ein bisschen hin und her, und da offenbart er ihr das auch so, hey, ja, ich habe da so diese Krankheit und deswegen spüre ich keinen Schmerz und ich darf nur Flüssignahrung zu mir nehmen, weil ich würde es nicht merken, wenn ich mir auf die Zunge beiße oder die Zunge abbeiße und oder so Sachen. Und sie, nein, probier Kuchen. Also nee. Und sie kriegt ihn dann zu Kuchen zu probieren und dann, so schmeckt Kuchen, oh mein Gott. Und ja, es ist halt dieses, er ist komplett verschossen in sie und sie offenbart sich ihm dann auch so ein bisschen mit, ja, wie jeder ist verletzlich und jeder hat so seine Problemchen auf der Welt und sein Päckchen zu tragen und alles. Und sie verbringen dann eine sehr heiße Nacht miteinander. Weil er das spürt er, wie er gesagt hat.
Ah, okay.
Ja.
Ist ja kein Schmerz.
Ja. Und ja, am nächsten Tag möchte er dann nochmal mit ihr reden, aber dann kommt, was kommen muss. Die Bank wird ziemlich hart überfallen. Also ziemlich, ziemlich stark. Böse wird die quasi auseinandergenommen von Weihnachtsmännern. Und eben diese Weihnachtsmänner nehmen ausgerechnet Sherry als Geisel. Und nachdem die sich dann den Weg freigeballert haben, auch Polizisten und Haufen geschossen haben, die Polizei, die chronisch unterbesetzt ist an diesem Tag, weil es halt um Weihnachten rum, wo halt dann auch die beiden ermittelnden Detektive Coltrane und Mincy, einmal Coltrane gespielt von Matt Walsh, den kennt man vielleicht auch, wenn man ihn auf jeden Fall sieht, und Betty Gabriel, seine Kollegin, die hat mitgespielt bei Get Out unter anderem und Purge, Election Year und sowas. Das sind halt die ermittelnden Polizisten in dem Fall dann gleich, kommt da auch dazu, und Problem ist halt, Nate beschließt, ich muss Sherry retten und verfolgt dann die Bankräuber. Und so entwickelt sich ein, was zuerst aussah wie so ein, ja, vielleicht wie so eine seichte Liebeskomödie, entwickelt sich dann zu einem ziemlichen Actionfilm mit ziemlich derbem Humor, ziemlich derben Szenen, ziemlich lustigen Szenen, weil er halt auch teilweise nicht mitkriegt, dass er irgendwie schwerer verletzt ist oder so. Er steht auch nach, wenn er niedergeschlagen wird, steht er auch relativ schnell wieder auf. Oder wenn ihm Bauch geschlagen wird, steht er auch da und so. Ja, okay. Weil er empfindet ja keinen Schmerz. Und so entwickelt sich eben eine heiße Verfolgungsjagd erstmal und mit dem Aufspüren der Ganoven, die Sherry entführt haben. Und er ist halt mittendrin. Also er jagt die, die Polizei jagt ihn, weil er als Mittäter gilt, weil er den Safe geöffnet hat, weil er die Kombination kennt und vielleicht hängt er ja mit denen unter einer Decke, man weiß es nicht. Jedenfalls gibt es dann auch noch, ja, es gibt tatsächlich noch einen kleinen Kniff und einen kleinen Dreh in dem Film, der nicht unbedingt unerwartet kommt, sagen wir es mal so, was allerdings der ganzen Action in dem ganzen Film eigentlich relativ wenig Abbruch macht, weil es macht wirklich Spaß, den zu schauen. Also das sind 110 Minuten, also eine Stunde 50, die relativ gut getragen, gut durchgehen. Es gibt wenig langeweile Stellen oder wenig Stellen, wo man sagt, okay, die Szene hätte man vielleicht auch irgendwie anders lösen können oder generell anders machen können. Macht sehr, sehr viel Spaß. Jack Quaid merkt man an, dass er mit solchen Rollen Erfahrung hat. Aus The Boys raus hergehend. Und welche Position dann Roscoe noch einnimmt, der sich selbst beschreibt als so groß wie Jason, nein, doch so groß wie Jason Momoa und auch so ein Männerdude. Und wenn man dann die Bilder von Jacob Batalon kennt oder weiß, wie er aussieht, eher nicht so. Also es ist wirklich ein Action-Thriller, eine Action-Thriller-Komödie eigentlich mehr, die da Dan Burke und Robert Olsen auf die Leinwand gezaubert haben, der wirklich Spaß macht, den ich echt empfehlen kann, weil er so von allem ein bisschen was mitbringt. Ich bin froh, dass er im Kino läuft und nicht irgendwie so ein könnte nämlich auch ein Netflix oder ein Prime-Exclusive-Titel sein. Aber er macht Spaß. Er macht einfach wirklich Spaß. Und
für die Sneak ist bestimmt sowas richtig gut.
Für die Sneak top. Also ich habe niemanden gesehen, der rausgegangen ist. Es gab sehr viele Lacher, weil es auch einfach teilweise war es
so. Du meinst, dass es auch ein bisschen blutiger war, ne?
Ja, also,
das,
sehr.
Das komisch, dass da dann doch viele drin geblieben sind.
Er war halt an den passenden Stellen blutig. Aber ist halt wirklich auch, wenn ja, ich werde nicht zu viel verraten, aber es ist einfach, man kostet das in ganzen Zügen aus, dass Nate, also Nathan Kane, keine Schmerzen empfinden kann.
Meine Frage, der heißt ja im Original Novocain, im Deutschen Mr. No Pain, so quasi wörtlich übersetzt. und ja gut, macht zumindest mal Sinn im Deutschen und hat nicht irgendeinen dämlichen Zusatztitel wie er fühlt keinen Schmerz, aber er fühlt Liebe oder irgend so ein Scheiß. Okay, ich will jetzt den Filmverleih nicht auf Ideen bringen, aber hat das was mit einem Medikament zu tun, was er nimmt? Oder weil nein. Novocain ist ja eigentlich das Medikament, was du bekommst, wenn du zum Beispiel beim Zahnarzt, das heißt ja Novocain, wenn da quasi, dass du keine Schmerzen beim Bohren fühlst und so.
Nee, also das hat er halt, weil das ist halt das wirklich, also das, was das Medikament auslöst, hat er halt dauerhaft.
Ah, okay.
Ja. Sagen wir es so.
Ja,
das Einzige, was er sich reinhaut, ist Adrenalin und das ist immer sehr lustig.
Weil der im Englischen halt so heißt. Ja.
Ja,
cool. Cool. Was auch cool ist, der Soundtrack. Da sind sehr viele Songs, wenn man hier sieht, hat irgendwas mit Hurt zu tun, zum Beispiel R.E.M. mit Everybody Hurts oder So Hot You're Hurting My Feelings oder This Is Gonna Hurt. Oder dann auch von Wagner aus dem, ich glaube aus der, weiß nicht wo das raus ist, Parsifal Akt 2, grausamer, Ausrufezeichen, fühlst du im Herzen.
Ja. Es passt aber wirklich, also Soundtrack ist auch noch wirklich sehr, sehr gut dazu ausgewählt worden, mit eben so Songs, wie du es gerade genannt hast. Da passt vieles zusammen. Manches ist einfach komplett schräg und bescheuert, wo du denkst so, okay. Aber ja, es ist wirklich, er ist ja kein Superheld in dem Sinne, sondern halt einfach nur, er ist halt einfach nur krank, der arme Mann.
Er ist also ein bisschen Deadpool-mäßig, ne? Also,
jein, ja.
Quasi Deadpool kann ja auch ganz schön einstecken und hat jetzt nicht unbedingt die Riesenkräfte oder so.
Ja, bei Deadpool heilt ja alles auch
wieder. Ja, ja.
Bei ihm heilt es nicht unbedingt.
Ach, bei ihm heilt es nicht. Ah,
okay. Nein, bei ihm heilt es nicht.
Er hat halt nur keinen Schmerz, das heißt, wenn der Arm ab ist, ist er ab.
Ja, genau, dann ist halt so, oh, okay. Oder wenn halt, wenn das sich die Zunge abbeißt, kriegt das die erstmal nicht mit, weil er schmeckt ja nicht.
Ja, also ist FSK 18. Also
zu Recht.
Ja,
zu Recht.
Also nicht für die ganze Familie. Und startet am 20.03., das ist quasi diese Woche, das müsste man nachher gleich in den Kinocharts mit drin haben. In Deutschland hat den Verleih Paramount Pictures übernommen, zusammen mit Sony Pictures. Also vielleicht sehen wir das dann irgendwann auf Paramount Plus dann auch, schätze ich, in einem Jahr oder so, wenn ihr so lange warten könnt. Ansonsten geht da mal ins Kino. Ich glaube, das ist dann mal, ich glaube, es ist ein Buddy-Film, oder? Das, obwohl, du hast gesagt, Frauen waren auch in der Sneak und die sind auch nicht rausgegangen. Also vielleicht für so alle. Date-Movie. Ja. Vielleicht ein schöner Date-Movie.
Ja, Date-Movie weiß ich jetzt nicht. Ja, also.
Geht immer. Kann man gleich mal die Grenzen austesten.
Ja, da ist die Grenze aber ganz, ganz, ganz deutlich gesetzt, sage ich auch gleich.
Ja. Naja, also, was gibst du punktemäßig?
7,5 von 10.
Oh, okay. Ja, ich glaube, es war eine coole Sneak. Ich ärgere mich auch, dass ich nicht mit dabei war. Ich glaube, mir hätte er gut gefallen. Ja, aber Paramount und Sony kriegen wir immer sehr schlecht Screener für zu Hause. Da mache ich mir keine.
Ich kann nur sagen, lohnt sich, da würde sich auch nochmal dann das reguläre Kinoticket, wie jetzt du jetzt bei Mickey 17 gemacht hast, würde sich da auch lohnen.
Ja, ich guck mal. Also diese Woche werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, extra nochmal ins Kino, aber ja, da läuft er wahrscheinlich eine Weile. Mal gucken, also ihr könnt da alle reingehen und ich werfe gerade auch einen Blick hier in unsere Kinokast.net Kategorie Sneak Preview und da hat der Film, also die, oh ich sehe gerade, ich habe da bei der Abstimmung oben drüber die falsche Nummer, ist egal, ihr habt richtig abgestimmt, es haben sogar Leute 10 Punkte gegeben, wäre bei mir jetzt nur so Oscar-Gewinnern vorbehalten. 9 Punkte haben viele gegeben, so die meisten eigentlich. Es geht runter bis 5, aber sagen wir so, wenn ich so das Bild betrachte, liegt das wirklich so im ganz, ganz vorderen Bereich hier, die Abstimmung. Und es hat auch bis jetzt keiner den Film nicht weiterempfohlen. Also kurz gesagt, alle 100% haben den Film weiterempfohlen, hier bei unserer 50-50-Abstimmung unten drunter. Also das macht schon mal Lust drauf, den vielleicht im Kino zu sehen. Schaut da ruhig mal vorbei.
Ja.
Und wenn wir einmal auf der Seite sind, Chris, wie lautet der Hinweis für morgen?
Das wäre dann die Sneak Nummer, oh Gott, was ist es? 1260, ne? Ist schon, oh Gott, oh Gott, die Zeit fliegt. Lautet der Tipp La La Land Goes Ghetto.
Ja, da hat der Sinnebasti diesmal als erster getippt, wieder mitten in der Nacht. Der macht mir doch ein bisschen Sorgen um seinen Nachtschlaf. Der Tipp Blood and Sinners. Habe ich noch nicht reingeschaut in den Trailer, aber könnte passen. Ich tippe The Nickel Boys, der war ja nominiert für den besten Film. Der spielt auch irgendwie so in so einem Ghetto und ja, könnte passen. Ist aber, ja, Amazon, MGM haben wir, glaube ich, noch nicht viele in der Sneak gehabt. Also ist von der Wahrscheinlichkeit eher gering. Dann eine A24-Produktion tippt die Sina, The Death of a Unicorn. Allerdings habe ich bis jetzt dazu überhaupt keinen Starttermin für Deutschland gefunden und auch keinen Verleih für Deutschland. Der startet auch erst in den USA jetzt in ein paar Wochen. Da würde ich die Wahrscheinlichkeit nach ganz, ganz unten setzen, dass der kommt. STR Max tippt noch Beating Hearts. Das könnte tatsächlich gut passen, weil das ist so ein bisschen die La La Land-Geschichte im Ghetto. Allerdings habe ich da auch kommentiert, der geht 2 Stunden 40. Ich glaube, wenn ich morgen in die Sneak gehe und der fängt an, ich glaube, ich gehe heim. Weil das kann ich dann morgen bei meiner anstrengenden Woche, die da noch bevorsteht, kann ich das, glaube ich, nicht brauchen. Ja, der Martin tippt noch Habs Crime Doesn't Pay. Da habe ich in den Trailer reingeguckt. Das sieht wirklich so ghetto-mäßig aus, so Fight Club-mäßig fast, dass die irgendwelche Fight Clubs haben und sich dann bekämpfen. Was das jetzt mit La La Land zu tun haben soll, weiß ich nicht. Aber ja, ich sag mal so rein vom Tipp her, passt wirklich vom STA Max das am besten. Und gut, beim Sinnebasti muss ich mal reingucken. Vielleicht passt der auch. Aber vielleicht kommt auch was ganz, ganz anderes. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall. Im Kino gibt es ja noch andere Sachen zu schauen, nämlich es laufen ja überall die Filme, die in der Award-Season irgendwie berücksichtigt worden sind. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt auch Flow anschauen mit der süßen Miezekatze, die jetzt auch ein Denkmal bekommen hat in ihrem Heimatland, weil das ja der erste Oscar-Gewinn war für das Land. Und hat quasi so eine Statue bekommen und ach, folgt einfach mal den Filmemachern von Flow, das ist total süß, was die da alles machen. Die machen richtig coole Stories, die feiern das total ab und überall, wo sie hinkommen in ihrem kleinen Land, die werden alle gefeiert und die Leute sind total happy. Sehr schön. Ich habe aber noch einen Oscar-Gewinner geschaut, nämlich der sogar den besten Film gewonnen hat, nämlich Anora. Wurde ja auch mal für die Sneak getippt und da habe ich gesagt, so, na, ich weiß nicht, ob ich den gucken würde in der Sneak, der geht ja auch sehr, sehr lange. Und ich hatte von dem Film schon ein bisschen was mitbekommen, weil ich war ja 2024, kurz nach den Filmfestspielen, war ich in Cannes beruflich und da war noch einiges plakatiert und da gab es auch einige, ja, so Events oder sowas, die da waren, wo noch irgendwelche Leute eingeladen waren, weil die natürlich das Eisen weiter schmieden wollten, denn die hatten auch schon in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und das sagt ja, ja, zumindest für die Sneak nicht so wahnsinnig viel aus, weil da hatten wir schon Filme, die da gewonnen hatten, die wirklich total böse waren, um mal vorsichtig zu sagen. Denn das Cannes-Publikum ist immer so ein bisschen arthausig angehaucht und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Bedenken bei dem Film. Worum geht's? Ist der neue Film von Sean Baker. Das ist nicht der, der Musik macht, sondern der macht Filme. Der hat zum Beispiel The Florida Project gemacht. Der war ja auch schon mal Oscar nominiert. Mit dem konnte ich nicht ganz so viel anfangen. Seinen letzten Film zwischen Florida Project und Anora habe ich noch nicht gesehen. Der heißt Red Rocket. Den habe ich aber schon als Blu-ray dastehen. Wollte ich mal gucken. Und ja, Anora handelt von einer jungen, ja, was ist das eigentlich? Ja, also sie nennt sich, glaube ich, erotische Tänzerin oder sowas. Also sie...
Ich bin ganz Ohr.
Die tanzen an so Stangen da hier in so einem Club. Und wir erfahren dann auch so ein bisschen die Hintergründe, wie das so läuft da. Und also die sind quasi alle selbstständig und der Club wird denen quasi bereitgestellt und sie bezahlen da Geld dafür. Und dann können sie halt so Lapdances anbieten für irgendwelche Leute und dann halt mit denen in den Nebenraum gehen. Und wenn sie die dann einladen auf irgendwelchen Champagner oder so, wenn die das dann bezahlen, die Kunden, dann kriegen sie da auch einen Teil davon und so weiter. So erfahren wir halt ihr Leben, wie sie da so zurechtkommt. Sie wird gespielt von Mikey Madison. Und Mikey Madison könnte man auch durchaus kennen. Weiß nicht, kennst, sagt dir der Name irgendwas? Hast du die mal?
Spontan nicht, wahrscheinlich, wenn ich ein Gesicht dazu habe.
Also hier Once Upon a Time in Hollywood bei dem Tarantino-Film ist sie, glaube ich, jetzt mal der größeren Masse bekannt geworden. Bei Scream hat sie mitgespielt in dieser Neuauflage von 2022.
Ich sag ja, wenn ich ein Gesicht sehe, glaube ich, dann ja.
Hm. Ja, in dem Film siehst du noch wesentlich mehr. Denn dadurch, dass sie ja erotische Tänzerin ist, sieht man da schon sehr, sehr viel. Und bei der Film ist eigentlich so dreigeteilt. Am Anfang sehen wir sie so in der Rolle als, na, vielleicht so ein bisschen mehr sogar, vielleicht sogar viergeteilt, würde ich sagen, der Film. Sehen wir sie in ihrer Arbeit sozusagen, wie sie Kunden betreut, Lapdances anbietet und so. Und
dann Kunden kommt, betreut?
Dann kommt einerseits, dann kommt mal... So eine Gruppe rein, so ein paar Jüngere, also sonst hat sie immer nur irgendwelche alte Säcke, die da rumgeifern und so, aber sie kümmert sich halt um die und gibt denen das Gefühl, dass sie wirklich die wichtigsten Personen sind und dass sie sie liebt und so weiter, also das kommt schon ziemlich gut rüber, ihre Schauspielkunst. Und dann kommt aber eines Tages oder eines Nachts dann mal kommt so ein paar Russen rein, die da auch ein bisschen feiern wollen. Der Igor und noch mit seinen Freunden und die laden sie dann ein, quasi Lapdance und so weiter, und er findet das ganz toll und er lädt sie dann noch mit, fragt sie, ob sie noch mit dann zu ihm nach Hause kommen, weil die machen da auch noch Party, oder am nächsten Tag will er sie auch nochmal wiedersehen und so weiter. Und dann ist so ein bisschen wie bei Pretty Woman, er fragt sie, also sie haben dann auch Sex und alles, also da bezahlt er sie auch dafür. Und dann fragt er sie, ob sie auch die ganze Woche mit ihm verbringen möchte und was das kosten würde. Und das Angebot nimmt sie an. Und diese Woche wird dann sehr wild, weil der Junge ist halt so ein Oligarchensohn, der da in New York lebt. Und er hat ein tolles Apartment und da verbringen sie viel Zeit. Und sie jetten dann irgendwo noch um die Weltgeschichte mit dem Privatjet und mit seinen Freunden und haben da viel Spaß. Und weil er immer wieder aus der USA ausreisen muss, weil er ja nur so ein Touristenvisum hat, kommt dann mal irgendwann zur Sprache so, ja, wie wär's denn, oder ich müsste hier jemanden heiraten, damit ich da bleiben kann, damit ich nicht immer wieder zurück muss, weil sie ist dann auch traurig, dass er wieder weggeht und so. Und dann kommen sie halt auf die Idee, als sie da in Las Vegas sind, einfach mal zu heiraten, und das finden ihre Eltern in Russland nicht so cool, dass er ein Callgirl heiratet, weil sie kommen da aus der reichen russischen Schicht und sie finden das ja gar nicht witzig und setzen erstmal ihre Handlanger drauf an, die in New York, die verlängerte Hand von denen in New York. Und da kommen halt so zwei Muscles und ein Brain dahin zu diesem Haus und wollen die da irgendwo hinschleppen zu irgendeinem Staatsanwalt oder sowas, der die Ehe annullieren soll. Das Ganze klappt aber nicht ganz so, denn der Igor, der haut erstmal dort ab und lässt sie, Annie, Anora, mit den anderen allein und die anderen sind dann auf dem Weg durch die Nacht. Sie suchen dann, wo könnte er sein. Und das ist so eine wilde, chaotische Jagd durch New York. Das ist dann so der, auch wieder ein ganzer Teil des Films, der total abgefahren ist. Und viel mehr möchte ich allerdings erstmal nicht verraten, weil es ist natürlich klar, irgendwann kommen die Eltern auch noch da in die USA und das ist so ein bisschen das Damoklesschwert, was da drüber hängt und so. Und das möchte ich aber alles mal nicht verraten. Ich finde auf jeden Fall hier die Figuren, die Darstellung richtig gut gemacht. Also das ist wahnsinnig gut, das Drehbuch. Also ich kann jetzt auch verstehen, warum der bester Film geworden ist. Ich dachte erst, wo ich die Geschichte gehört habe, so, ja mein Gott, was soll da schon so besonders dran sein? Und ich kannte ja Florida Project, ich weiß, wie Sean Baker so seine Filme dreht. Der ist halt immer nah dran an den Figuren, lässt dann teilweise auch mal so ganze Szenen einfach mal so laufen, lässt seinen Schauspielern teilweise auch freie Hand, was die Dialoge angeht. Und das merkt man im Film, der wirkt sehr authentisch und sehr echt und hat mir wirklich Spaß gemacht, den zu schauen. Und das ist einfach so abgefahren, der Film, in welche Richtung der sich entwickelt. Wenn man am Anfang noch denkt, so, oh, das ist jetzt schon ein bisschen langweilig hier, können die mal zum Punkt kommen. So dreht das dann immer mehr frei und bis zu so einem wirklich abgefahrenen Ende, was mir auch extrem gut gefallen hat. Und vor allem auch die Darsteller, diese Brain and Muscles, die da hinschicken, um sie da irgendwie zu holen. Da passiert dann so viel. Es ist wirklich abgefahren. Es trifft es ganz gut, dem Film. Und mir hat er wirklich Spaß gemacht. Ich habe dem auch die Laufzeit gar nicht angemerkt, die 2 Stunden, 19 Minuten. Weil es ist eigentlich immer irgendwas passiert, was irgendwie interessant war. Und die Einstellung, obwohl das mit wenig Mitteln gefilmt war, es waren manche Einstellungen, habe ich im Nachhinein gelesen, auch so ein bisschen Guerilla-mäßig. Da sind die einfach, es gibt ja dann die, was ich erzählt hatte, wo sie ihn dann suchen in der Nacht. Da sind sie dann, gibt es so eine Szene, da rauschen sie einfach in so eine Party rein und zeigen da so Fotos von dem rum. Hat den jemand gesehen? Und das war wohl zum Beispiel völlig guerillamäßig. Die haben da eine ganz normale Party gesprengt, sind da mit einer kleinen Kamera rein und haben da gefragt. Und das merkt man im Film auch an, da steckt so viel Herzblut drin. Und ich fand den tatsächlich wirklich besser als Emilia Perez, den wir in der Sneak hatten, den ich auch schon ziemlich gut fand. Und ich kann es nachvollziehen, dass der beste Film geworden ist, was ich ja manchmal nicht nachvollziehen konnte bei manchen Entscheidungen der vergangenen Jahre für den besten Film, gerade so Shape of Water oder so. Aber hier kann ich es total nachvollziehen und mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich gebe da 8,5 von 10.
Das ist eine ordentliche Wertung. Ja.
Ich kann den empfehlen. Trage ich jetzt mal ein. Ich spoilere mal ein bisschen, nicht ganz so hohe Wertung habe ich für Mickey 17, den ich jetzt als nächsten bespreche. Muss bloß erstmal einen Schluck trinken. So. Chris hat in der Zwischenzeit schön überbrückt, das war gut.
Ja, ich habe gedacht, ich trinke auch was.
Mickey 17 mit Robert Pattinson, den wir alle lieben in der Rolle von...
Ja, wie heißt er bei Harry Potter? Ich habe keine
Ahnung. Herr der Ringe? Nee, das war doch Herr der Ringe, ne? Ja.
Nee, ich spiele wirklich bei Harry Potter mit. Also.
Echt? Okay.
Ja.
Nee, Glitzervampir und so.
Ja.
Nee, hier in dem Film von Jun Hong Bong, der ja Parasite gedreht hat, den wir alle großartig fanden. Und hier ein Science-Fiction-Film, Mickey 17. Handelt, wie glaube ich fast jeder weiß, also wer sich ein bisschen für Kino interessiert und hier zuhört, der weiß, worum es in dem Film geht. Es geht einfach darum, dass man in Zukunft Kopien erstellen kann, quasi so Safe Speicherstände sozusagen. Und man dann, wenn eine Person stirbt, man die Person einfach mit einem 3D-Drucker wieder ausdrucken kann mit dem Speicherstand von vorher, jetzt mal ganz banal gesagt. Was ich gedacht hatte, was ziemlich wild wird, ist im Film gar nicht so, denn wir erfahren, es gibt wohl erhebliche ethische Diskussionen in diesem Film, in dieser Welt, in der das spielt, über dieses Thema mit dem Ausdrucken von Personen, sodass eigentlich Mickey der Einzige ist, bei dem das gemacht wird. Und es gab, ähnlich wie bei Total Recall oder so, die Erde ist so langsam am Arsch und so, und man versucht jetzt irgendwie auf andere Planeten zu gehen. Und es gibt so einen dubiosen Typen, der hat so eine Art religiöse Gemeinschaft, und der möchte auf einem anderen Planeten, also gespielt von Mark Ruffalo, und der möchte zusammen mit seiner Frau diese Gemeinschaft auf einem anderen Planeten bringen, der irgendwo, haben sie ausfindig gemacht, der da wo ganz okay sein soll. Und um diesen Planeten zu erkunden, brauchen sie einen sogenannten Expendable, der halt eben das, die gefährlichen Sachen macht, der quasi entbehrlich ist. Und wenn er stirbt, kann er einfach neu gedruckt werden. Und so nehmen sie ihn halt mit an Bord. Also es gibt da auch so eine Bewerberliste für Leute, die mit auf dieses Raumschiff wollen. Also auf der Erde möchte eigentlich kaum noch jemand bleiben, weil die wirklich ziemlich kaputt ist. Und für Mickey ist das halt die einzige Möglichkeit. Er hat auch ein bisschen Schulden am Hals auf der Erde. Er muss halt fliehen. Zusammen mit seinem besten Kumpel schreiben sie sich auf diesem Raumschiff ein. Sein Kumpel hat aber bessere Chancen, weil der auch Pilot ist oder Sachen fahren kann von diesen Geräten, die sie da zu fahren haben auf dem Planeten. Und genau, und er kann halt eigentlich nichts. Und deswegen bewirbt er sich als Expendable, wird dann halt genommen. Und auf diesem Raumschiff haben sie halt auch diesen 3D-Drucker. Und während dem Flug zu diesem Planeten, den sie besiedeln wollen, machen sie auch noch diverse Tests an Mickey. Deswegen ist er schon Mickey 17. Sie machen da halt so verschiedene Strahlungstests, dann als sie das erste Mal auf dem Planeten sagen sie ihm, ja, setz mal deinen Helm ab, wir wollen mal gucken, ob das alles okay ist, die Luft und so, und dann ist aber da ein Virus und dann gibt es diverse Mickeys, die sie brauchen, um für den Virus ein Gegenmittel zu finden und so weiter und so fort, also er stirbt da ganz oft und irgendwann kommt natürlich die Stelle, die auch im Trailer ist, dass er plötzlich zweimal da ist, weil ein Mickey hat wider Erwarten überlebt. Da ist eine Felsspalte gerutscht, da kamen irgendwelche Alien-Viecher und die haben gedacht, okay, der ist he. Und dann haben sie halt einen neuen Mickey ausgedruckt und dann, der andere hat es aber dann doch irgendwie geschafft. Dann ist er halt zweimal da. Und es gab wohl, auf der Erde gibt es dann auch so Rückblenden, schon Probleme mit Leuten, die es mehrfach gab, weil dann hat einer einen Mord ausgeführt und der andere hat halt ein wasserdichtes Alibi gehabt und deswegen war halt der perfekte Mord und so. Keiner wusste, hä, wie geht das? Und deswegen darf es keine doppelten Personen geben. Das ist quasi auch so, das kann dann sofort umgebracht werden. Der ist dann vogelfrei, die andere Person. Ist aber alles nicht so dramatisch, wie sich's anhört, weil letzten Endes geht es eher darum, wie Mickey halt mit seiner Situation klarkommt und er spielt halt auch so, dass er nicht unbedingt der Hellste ist. Er lässt sich da in alles irgendwie reinquatschen und ja, mach mal dies, mach mal das und so. Also er ist halt auch schon an sich so ein Expendable-Typ, weil du sagst, okay, das ist so ein Redshirt, also den kannst du da, den brauchst du nicht, wenn der weg ist von deiner Besatzung. Das ist eher so der Stein, der dich unter Wasser zieht. So. Also der verbraucht dir nur deine Ressourcen. Und was noch so ein ganzer Überbau mit ist, bei dem Ganzen ist eben dieses Religiöse, also dieser Mark Ruffalo, der sich so als Priester sieht, der irgendwie seine Raumschiffbesatzung dann so einschwört, so eine ganz dubiose Religion da und so ein Erlöser-Mythos, und er möchte natürlich dann auch bei der Besiedlung auf dem neuen Planeten, möchte er dann so die Religion da nach vorne bringen und die dann verbreiten. Und ach, es war mir irgendwie, was bei Parasite noch ziemlich gut gelungen ist, so dieses Abgefahrene, dass man so sich tragen lassen hat von dieser Abgefahrenheit und von einer Situation in die nächste ist und das einfach nur so weird fand, aber irgendwie sehr interessant und ist die ganze Zeit dabei geblieben, war halt hier leider nicht so. Es war mir zu wenig von dem, was ich erwartet hatte und zu viel von dem, was ich nicht unbedingt gebraucht hätte, um es mal so zu sagen. Weil man sieht dann auch, ja, mit diesen außerirdischen Kreaturen und was ist da und Erforschung und ja, man denkt so am Anfang, das geht vielleicht in die Richtung so Starship Troopers mäßig, weil die nehmen ja als Invader eine andere einen anderen Planeten in Besitz sozusagen, weil sie wollen ihn ja kolonisieren. In Wirklichkeit sind aber ja die Menschen die Aliens für die anderen, ne? Also die werden ja quasi, da kommt ja eine Alien-Invasion auf die zu und so. Das wird 2-3 Mal erwähnt und so, aber wird leider auch nicht so weiter in die Tiefe geführt. Und letzten Endes ist es ein sehr gut produzierter und gedrehter Film. Hat auch ein ganz cooles Ende. Fürs Kino lohnt er sich auf jeden Fall. Wer mal was Abgefahrenes sehen möchte, ist leider nicht so der große Wurf, wie ich gedacht hätte, bei dem Regisseur und bei Darsteller und bei Produktion und so. Ich gebe aber trotzdem 7 Punkte, also hat mir schon Freude gemacht und war okay.
Ist solide.
Ja. Wir gucken mal rein, was noch so in den Kinocharts vertreten ist und was Neues anläuft diese Woche.
Kinocharts und Neustarts.
Charts. Jetzt haben wir die Stuttgarter Charts vom 6. bis 9. Vom 6. bis 9. März. Und da ist auf Platz 5 ist Paddington in Peru.
Auf Platz Nummer 4 ist Bridget Jones mit, keine Ahnung, wie der Zusatztitel ist. Finally found the one to fuck with. Keine Ahnung.
Ich weiß gerade auch nicht. dann Platz 3 in Stuttgart, Mickey 17.
Auf Platz 2 Like a Complete Unknown. Und auf Platz 1, Erik,
ja, Flo mit der Miezekatze. Genau, hat geholfen, dass wir hier ein bisschen...
genau.
Nee, super Film. Also wirklich für die ganze Familie. Ihr habt den ja auch geguckt, ne? Ihr fand den auch cool.
Ich habe ihn gesehen, ja.
Sehr cool. Aber ich glaube, du fandst ihn nicht besser als der wilde Roboter. Den fandst du ja so
richtig gut. Nee, ich fand den wilden Roboter ein Stück besser.
Tatsächlich. Aber das ist halt letzten Endes Geschmackssache. Ich finde, hat beides so seine Berechtigung.
Natürlich.
Ich mag halt, dass es auch so eine kleine Independent-Produktion ist mit Blender... mit einer kostenlosen Software gedreht und so oder gemacht. Ne? Das ist richtig, richtig schöne Story dahinter. Deswegen finde ich es schön, dass der gewonnen hat. Ja, so eine schöne Underdog-Story. Okay, was läuft Neues an diese Woche in, nicht nur in Stuttgart, überall.
In Deutschland.
Den ersten musst du mal machen.
Es läuft an, ein französisches Biopic über die Künstlerin Niki de Saint-Phalle mit genau diesem Titel. Niki de Saint-Phalle. Und den hatten wir, diesen Fall, hatten wir auch in der Sneak, haben wir besprochen. Mir hat er nicht so gefallen. Möge sich jede da draußen ein eigenes Bild machen.
Es läuft auch noch an Das Licht. Da habe ich schon viel Positives gehört. Das ist der neue Film von Tom Tykwer über eine Familie, die nach der Ankunft einer syrischen Haushälterin näher zusammenrückt. Also, aber 164 Minuten. Ich glaube, der lief in Berlin Filmfestspiele und so. Ist da ziemlich gefeiert worden. Hatte mich auch an sich interessiert, aber 164 Minuten im Kino, nee.
So wieder an dem Punkt. Es startet ebenfalls Alto Nights, ein Drama, ein Mafiosi-Drama mit Robert De Niro in einer Doppelrolle als zwei Cosa Nostra-Bosse.
Habe ich jetzt ein großes Feature drüber gesehen, wie sie das alles gemacht haben und mit Make-up und so weiter. Ja, weiß nicht. Die letzten Mafia-Filme, wo Robert De Niro dabei war, da gab es ja den auf Netflix oder so, war jetzt nicht der große Wurf. Ja, der große Wurf ist aber anscheinend Mr. No Pain. Genau, da haben wir am Anfang der Sendung lange oder der Chris lange drüber erzählt, dass der gut ist. Hier wird er bezeichnet bei Kino.de als Comedy-Action-Thriller mit Jack Quaid als Mann, der keinen Schmerz spürt und während eines Raubüberfalls über sich hinauswächst.
Dann wird es nochmal künstlerisch in Die Akademie. Ein Drama über eine Kunststudentin, die sich ihr Studium anders vorgestellt hat.
Das ist eh zu viel bei Kino.de. Es läuft auch noch an The Last Showgirl. Das ist der Film, für den Pamela Anderson sehr gefeiert wurde. Sie spielt da ein alterndes Showgirl, das ihre Zukunft planen muss, als ihre Show nach 30 Jahren abrupt eingestellt wird. Es soll wohl richtig gut sein, der Film.
Ja. Und hier steht jetzt noch drauf, und ich glaube, ja, es kommt auch noch diese Woche, Schneewittchen. Die Realverfilmung des Disney-Klassikers von 1937. Weiß ich jetzt nicht, aber...
Warte mal, ich guck mal kurz.
Er steht jetzt hier mit drauf, deswegen... Und er hat auch... er läuft tatsächlich.
Nee, 20.03., also. Ja, doch. Ich hatte irgendwie gelesen, dass sie ihn verschoben haben, weil der wirklich ziemlich eingesteckt hat. Weil der hat ja verheerende Kritiken in den USA bekommen.
Ich glaube auch, dass das komplett in die Hose gehen wird.
Ja. Ein Film, den ich gerne in der Sneak sehen würde, A Working Man mit Jason Statham in der Hauptrolle von...
26.03. erst, das ist ja noch ewig.
Ach so, warum steht denn der hier dabei?
Ja, weiß ich doch nicht, aber... Was ist los?
Ja, vielleicht hat er irgendwelche Mittwochspremieren oder so. Naja, aber in der Sneak würde ich ihn trotzdem gerne sehen. So ein Actionkracher mit Jason Statham, das ist immer ganz okay.
Jason Statham.
Jason Statham macht Jason Statham. Ja. Zungenbrecher her. Und er macht für VW-Werbung, glaube ich, ne?
Ja. Keine Ahnung.
Doch, kommt immer in der Werbung. Irgendwie so für die Transporter von VW, weil er ja mal den Transporter gespielt hat, verstehst du? Zwinker, zwinker.
Ja, ja. Nice.
Neues Thema, Bereich Kino. Damit ihr wisst, was ihr vielleicht nicht schauen solltet. Es wurden ja die goldenen Himbeeren auch vergeben. Nicht nur die Oscars, sondern auch die goldenen Himbeeren. Schlechtester Film ist geworden Madame Web. Da sind wir, glaube ich, völlig d'accord. Ebenso bei den anderen Nominierten, obwohl nicht bei allen. Borderlands habe ich noch nicht gesehen. Habe ich bis jetzt vermieden.
Ich auch.
Aber Joker, Fuyi Adieu und Megalopolis, das war ja meine große Enttäuschung noch, die habe ich ja noch in der letzten Woche des Jahres 2024 geguckt, weil ich dachte, der wird gut. Und dann war der so ein Rotz. Ey, oh, naja. Schlechteste Neuverfilmung hat gewonnen, oder was heißt gewonnen, hat bekommen Joker, Fuyi Adieu. Da waren noch solche Sachen mit nominiert wie The Crow, Kraven the Hunter, Mufasa, König der Löwen und Rebel Moon Teil 2, die Narbenmacherin. Also irgendwie hätten sie auch, ja, außer The Crow, der war ja halbwegs okay noch. Also ein Kraven fand ich auch, ja, hätte schlimmer kommen können. Aber Rebel Moon war ja ganz übel. Aber gut, schlechteste Regie. Zu Recht, muss ich sagen, Francis Ford Coppola für Megalopolis. Ja, definitiv. Schlechtestes Drehbuch, Madame Web. Kann man noch schlechtestes Schauspiel habe ich nicht gesehen, Jerry Seinfeld für Unfrosted.
Den habe ich gesehen.
Den hast du gesehen, wo kam der?
Ja, den habe ich auch hier besprochen.
Kann mich nicht erinnern, wahrscheinlich hast du den nicht gut besprochen und
ja.
Worum so ging es da? Unfrosted, ist er irgendwie aufgetaut worden? Irgendwie?
Nein, da geht es um den Krieg zwischen Kelloggs und der anderen Firma, die auch Frühstücks.
Ich erinnere mich. Stimmt.
Mit dem Tiger.
Gab es irgendwo im Stream, ne? Hast du gesagt?
Netflix müsste es doch gewesen sein.
Ah, okay, ich sehe. Alles klar, dann schlechteste Schauspielerin Dakota Johnson für Madame Web, völlig zu Recht. schlechtester Nebendarsteller John Voight für Megalopolis, Reagan und Shadowland and Strangers. Also habe ich nur Megalopolis gesehen, ja, unterschreibe ich. Schlechteste Nebendarstellerin Amy Schumer für Unfrosted, nochmal einer in deinem Unfrosted-Film hier. schlechteste Filmpaarung Joaquin Phoenix und Lady Gaga in Joker, Fuyi Adieu.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Es hätte auch noch gewinnen können, die gesamte Besetzung von Megalopolis, ja, hätte ich auch unterschrieben. oder auch schlechteste Filmpaarung, zwei beliebige, unlustige Comedy-Schauspieler in Unfrosted oder zwei beliebige, unerträgliche Charaktere in Borderlands. Ich glaube, Borderlands ist so scheiße, den muss ich mal gucken. Den gibt's doch jetzt.
Ja, warte doch, bis er bei Schläferz läuft.
Ja, nee, ich glaube, der ist zu teuer. Die könnte sich nicht leisten, solche Top. Himbeeren-Erlöserpreis, das ist, wenn eine Darstellerin oder ein Darsteller mal eine goldene Himbeere gewonnen hat und dann einen Preis für einen positiven Preis gewinnt. Und den hat Pamela Anderson bekommen, weil sie hatte damals eine goldene Himbeere für Barbwire bekommen. Und jetzt hat sie für den Golden Globe-Nominierung für Last Showgirl hat sie den Erlöserpreis bekommen, dass sie jetzt die Kurve gekriegt hat. Ja, finde ich nice. Also das war die Goldene Himbeere 2025. Mal schauen, welche Scheißfilme uns im nächsten Jahr dann erwarten. Und wir gehen mal rüber ins Heimkino, denn da haben wir ja Electric State. Da haben wir schon einen heißen Kandidaten.
Heimkino.
Das ist Quatsch, Erik. Das Quatsch.
Jetzt möchte ich von dir mal hören, was du da so gut fandest. Das wird jetzt spannend.
Lass uns doch erstmal drüber reden, worum es da geht.
Worum geht's da?
Wir sind in den 90er Jahren, ist es wahr, ne? in den 1990er Jahren und es ist alles so ein bisschen anders, die Welt ist so ein bisschen eine andere Timeline, weil es gibt einen Aufstand der Roboter, es wurden ganz viele Roboter gebaut und gemacht, die zu Hause helfen sollen, auch wie heißt es am Anfang so schön, Walt Disney hat den Heimroboter entwickelt und was weiß ich, und eben diese Roboter erheben sich nur halt anders, wie man es jetzt zum Beispiel bei Terminator oder sowas kennt, diese ganzen Roboter sagen, hey, wir möchten auch Rechte haben, hey, wir haben nicht nur Bock, immer das zu machen, was sie hier gemacht werden sollen. Also sie entwickeln so ein Stück weit ein eigenes Bewusstsein und es kommt zum großen Roboterkrieg und es spielt eben kurz vor dem Roboterkrieg, als Michelle und ihr kleiner Bruder Christopher hier so einen Unitest machen, also Christopher macht so einen Unitest und Michelle, gespielt von Millie Bobby Brown, er besteht den eben, weil er so ein super Hyperbrain ist, mehr oder weniger, und dann kommt er noch vorher aufs College und dann gibt's den harten Cut, weil dann kommt der Krieg und dann ist alles anders. Millie Bobby Brown ist weise, weil die noch einen Autounfall hatten, noch bevor der Krieg oder während der Krieg gestartet hat oder sowas. Ihr Bruder gilt als nicht mehr am Leben und sie ist quasi alleine und schlägt sich durch diese so halb postapokalyptische Welt durch. Also die Menschheit hat den Krieg gegen die Roboter gewonnen, dank einer tollen Erfindung von Ethan Skate, gespielt von Stanley Tucci, der halt also komplett einen auf hier den Apple-Boss macht. Gott, wie hieß er?
Steve Jobs?
Danke, Steve Jobs, genau.
Ich finde ihn eher so Elon Musk-mäßig, aber gut.
Ich fand ihn eher so Steve Jobs-mäßig, aber ist ja egal. Wahrscheinlich so ein Mix aus beiden. Und es ist dann eben, wie es immer ist, oder wie es in solchen Filmen meistens ist, plötzlich taucht ein Roboter auf bei ihr zu Hause. Der sollte da gar nicht sein. Aber der hat so viel von ihrem Bruder und sagt, hey, du musst mitkommen, du musst mir helfen, aber kann sich da auch nicht richtig ausdrücken.
Ja, was heißt auftauchen? Den findet sie plötzlich unter einer Ladung Müll bei sich. Wo kommt der her? Was ist da?
Der hat sie ja gesucht.
Deswegen liegt der unter einer Ladung Müll.
Der liegt da nicht, der hat sich ja versteckt. Der läuft ja dahin. Da hast du den Film nicht richtig gesehen. auf jeden Fall macht sie sich dann mit dem kleinen Roboter entgegen aller Regeln und gegen aller Gesetze auf dem Weg, eben ihren Bruder zu finden. Trifft unterwegs auf ihrer Reise auf Chris Pratt.
Weil sie ja denkt, das muss man ja erwähnen, weil sie ja denkt, der Geist ihres Bruders ist in diesem Roboter und der will sie irgendwo hin locken, wo ihr Bruder ist, ne?
Genau.
Ja, also das ist ja, merkst du selbst, oder?
Ich finde es ganz cool.
Okay.
Weil es halt, ja, es wird ja auch aufgeklärt, wie das zustande kommt, deswegen.
Ja.
Ja. Es wurden ja auch Sachen übertragen. Wurde ChatGPT
fürs Drehbuch bemüht, glaube ich.
Nee, absolut nicht. Also wir hatten schon so Filme, wo der Geist auf Maschinen übertragen wird und so ist es halt auch in diesem Fall. Sie trifft auf Chris Pratt, der in dieser verbotenen Zone unterwegs ist, um dort quasi Überbleibsel aufzusammeln, die er dann verkaufen kann für teuer Geld. Auch der hat einen Roboterkumpel, was er nicht haben darf. Sie gewinnt ihn als Freund, sie ziehen dann los, um einen Doktor zu finden, der damals eben Michelle die Nachricht überbracht hat, dass ihr Bruder tot ist, aber ihr Bruder ist anscheinend gar nicht tot. Und der Doktor ist Dr. Amherst, gespielt von Ke Huy Quan, den kennen wir jetzt inzwischen auch schon. Und ja, man macht sich dann auf die Reise dorthin, erst mal um den Doktor zu suchen und dann natürlich auch rauszufinden, was hat es mit der Geschichte von ihrem kleinen Bruder auf sich? Inwieweit steckt die Firma von Ethan Skate dahinter? Und wo ist die Verknüpfung und wie und was? Und werden sie ihren oder wird sie ihren Bruder lebend finden, ist die große Frage. Darum geht's. Es gibt doch diese Roboter, die gesprochen werden, unter anderem von Anthony Mackie, dann Mr. Peanut wird gesprochen von Woody Harrelson. Giancarlo Esposito spielt noch mit, der spielt einen Marshall, der die Jagd aufnimmt auf eben den Roboter und Michelle zurückbringen soll und. Es ist ziemlich vollgepackt, aber ich fand's ganz nett erzählt. Du nicht.
Also ich hab mittlerweile, es ist ja manchmal so, wenn ich bestimmte Musik im Soundtrack höre von einem Film oder bestimmte Schauspieler sehe in Nebenrollen, weiß ich, okay, der Film, der ist gut, weil es gibt bestimmte Darsteller, die lassen sich nur casten, wenn sie das Drehbuch ordentlich gelesen haben, wenn sie merken, okay, das ist ein guter Film. Ich habe jetzt mittlerweile einen Indikator, wenn der Film schlecht ist, das ist Giancarlo Esposito. Der hat hier bei Electric State mitgespielt, der hat bei Captain America Brave New World mitgespielt, der hat bei Maxine mitgespielt, du kannst dich erinnern hier mit Dings hier.
Ja.
Da hatten wir auch in der Sneak den. Megalopolis hat er mitgespielt, der große Ausfall für mich. Der hat bei Abigail mitgespielt, der hat bei diesem Teenage Mutant Ninja Turtles, bei diesem Remake 2023 mitgespielt. Also das ist für mich ein sicherer Indikator, dass der Film, dass er einfach nur Cash Grab für den Giancarlo Esposito ist, weil so lustlos, wie der hier spielt. Und da haben sie ihm gesagt, komm, wir machen dich als Roboter. Das heißt, wir drehen 3-4 Szenen mit dir, wo du an einem Schreibtisch sitzt, wo du dir einen Helm aufsetzt und den Rest brauchst du gar nicht mehr dabei sein. Und dafür kriegst du Geld. So. Und da hat er gesagt, ja, okay, das mache ich noch. Also da muss ich ja nicht viel machen. Und genau so ist es dann. Also dann, bitte.
Er hat beim Mandalorianer mitgespielt. Das ist großartig.
Ja, ich sag ja in neuerlicher, ich sag mal so, seit 2020 ungefähr, hat er wirklich seine Rollenentscheidungen. Und ich meine, die Sachen, die ich dir gerade genannt habe, okay, manche hast du nicht gesehen, wie den Megalopolis, der ein Riesenhaufen Scheiße ist. aber Captain America hast du gesehen, das war auch nicht überzeugend. Also ist für mich mittlerweile so ein Indikator geworden, dass der Film zumindest fragwürdig ist und dass seine Rolle hier in dem Film ist es auch. Und ich sage es mal, was ich cool fand. Ich fand die Rolle von Chris Pratt natürlich extrem cool. Dieser Schmuggler, dieser Schrottsammler, der da reingeht und irgendwelche coolen Artefakte sammelt aus diesem, ja, das ist ja quasi wie ein Konzentrationslager für Roboter, was sie da gemacht haben. Und ich mochte auch die Art, wie sie das dargestellt haben, dass dort alles so ein bisschen verfallen ist auch. Man hat halt eine Mauer gebaut und dann hat ja keiner mehr was gemacht. Diese ganze Lost Place Atmosphäre da und auch die ganzen Roboter waren extrem fantasievoll auch gemacht. Das fand ich richtig gut, aber die eigentliche Story des Films, wir lernen erst mal die junge Frau kennen und dann ist irgendwie komisch mit ihrem Vater, der auch irgendwie diese Masken, das wirkt so ein bisschen.
Ja, aber das ist ja auch bloß, du hast echt nicht zugehört. Das ist ja die vierte Familie oder der vierte Betreuer.
Ja, die ist quasi
Jason Alexander übrigens.
Ihre, ne? Betreuerfamilie, genau. Ja, das andere mit diesen Helmen, das ist so ein bisschen wie bei Ready Player One, so ein bisschen da abgeguckt gewesen und so, dass man sich da in so eine andere Welt flüchten kann. Und ja, es war so Versatzstücke aus diversen Filmen, aber nicht wirklich gut. Und die eigentliche Story so, hey, ja, ach übrigens, hier dein Bruder, der lebt noch. Ich meine, du hast zwar gesehen und alles und weißt, wie der tot ist, aber hey, wir ist der Geist, den tun wir in die Maschine.
Einfach nein. Erstens weiß ich nicht, ob er noch lebt. Zweitens hat sie es nicht gesehen, sondern der Doktor hat zu ihr gesagt, er ist gestorben.
Aber sie war ja bei dem Unfall mit dabei. Sie hat ja noch Tagträume von
sie
dem Unfall.
Sie hat im Krankenhaus erfahren, dass er am Morgen um 10 Uhr gestorben ist. Sag ja mal.
Ja,
also du hast nicht alles von diesem Film wirklich mitbekommen.
Aber sie hat auch Tagträume von dem Unfall noch und so weiter.
Hast du nebenher Steuererklärung gemacht oder was hast du gemacht? Nö.
Aber jedenfalls, das fand ich ein bisschen hanebüchen, also dass der da noch so ist und dann sich ja den Geist irgendwie in diesen Roboter transformiert hat, wie und was und ach komm ey. Also das war so ein Vehikel, wo man gesagt hat, okay, wir müssen hier irgendwas machen. Ich glaube, also meines Erachtens wäre der Film besser gekommen, wenn Chris Pratt die Hauptfigur gewesen wäre, aber dann wäre es ein bisschen wahrscheinlich zu sehr in Richtung Guardians of the Galaxy dieser Star-Lord gegangen. Die Art und Weise, das wollten sie vielleicht dann auch nicht machen. Na komm, wir bringen hier noch eine andere Rolle mit rein. Und ich frage mich,
Chris Pratt nicht gut. Ich fand Chris Pratt nicht besonders
gut. Ich fand ihn gut, ja. Also war ja, cool. Aber cool gespielt, dann am Anfang mit seinen längeren Haaren und dann wurde er kürzer halt so. Ja, das fand ich wiederum ganz gut. Was ich mich persönlich frage, wo das ganze Geld hin ist. Also die haben gesagt, das war eine der teuersten Produktionen überhaupt. Und ich meine, es sieht genauso aus wie District 9. Und District 9 hat wie viel gekostet? Weiß nicht, also
nein,
ein Zehntel
tut's
davon.
Nein, tut's nicht.
Was?
Es sieht nicht aus wie District 9. Es sieht schon schöner aus.
Hast du District 9 gesehen?
Ja,
die Roboter gesehen. Und alles. Und der ist schon fast 20 Jahre her oder 15 Jahre her, der Film. Und der sieht... Also zumindest anhand des Budgets, ja, also hätte ich schon wesentlich mehr erwartet hier bei dem Film. Und ich hätte es auch ein bisschen größer erwartet. Das ist schon so ganz nett mit den Robotern und so, ja. Aber irgendwie hätte ich mir da noch eine weitere Ebene irgendwie erwartet, aber dass die da einfach dahin und dann, ja, dann sind die da in diesem, hinter dieser Mauer da, ja. Also hat mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen insgesamt. Die Musik war geil. Also für den Soundtrack ist auch noch viel Budget draufgegangen, weil die haben viele Top-Originalsongs in dem Soundtrack. Also den fand ich richtig gut. Ist halt aber auch so ein bisschen Geschmäckle von Guardians of the Galaxy, weil da war ja Soundtrack auch extrem gut.
Ja, also ich fand's okay. Ich habe halt auch nicht so viel über den Film im Vorfeld gelesen, sondern ich habe nur gesehen, okay, das könnte ganz cool sein.
Ich hatte mal den Trailer in die Gruppe gepostet, aber ja.
Ja, aber den habe ich geskippt.
Oh ja, muss man ja nicht. Nee, der Trailer sah echt ganz gut aus, deswegen habe ich da ein bisschen mehr erhofft. Und ich glaube, im Trailer sind auch ein paar Szenen drin, gerade so Außenaufnahmen von so Städten und sowas. Die sind im Film gar nicht drin. Also wo du so futuristische Städte siehst, in denen sich irgendwas abspielt, wo ich gedacht hätte, ja, interessant, sieht cool aus und sah so ein bisschen Blade Runner-mäßig aus. Und ja, aber leider irgendwie, ja, ich weiß nicht. Aber man kann sich's ja mehr oder weniger kostenlos, also zumindest ohne Extrakosten, jetzt anschauen auf Netflix. Deswegen sollte euch das nicht aufhalten, mal reinzuschauen. Das haben ja auch, glaube ich, weltweit die meisten gerade getan in der vergangenen Woche, wenn ich so sehe, wie der sich platziert hat. Der ist ja weltweit Platz 1 der Streaming-Charts mit irgendwie 904. Was ist das eigentlich für eine Einheit hier? Weiß gar nicht. Also 904 steht hier. Platz 2 ist Plankton, the Movie. Das ist wahrscheinlich SpongeBob. Mit ja. 565. Ich weiß nicht, ob das Millionen Streams sind oder so. Keine Ahnung. Oder Minuten Streaming. Keine Ahnung. Nee, das passt nicht. Ja, hier bei der weltweiten Rangliste. Also von mir bekommt Electric State leider ein bisschen enttäuschend 4 Punkte. Aber der Chris fand es sehr gut. Der gibt.
Ja, ich gebe 7 Punkte.
So, jetzt müsst ihr euch entscheiden da draußen. Und ja, entweder.
Aber schaut ihn richtig an, nicht wie der Erik mit einem Auge und macht
irgendwas anderes. Ich habe schon hier durchgeschaut, nicht gepaust, pausiert, komplett, komplett geschaut, aber vielleicht hätte ich vorher nicht die guten Filme irgendwie mit Anora oder so gucken sollen. Die und dann so ein. Naja. Schreibt uns als Kommentar, kinocast.net ist eure Anlaufstelle unter der Episode. Schreibt uns doch mal, wie er euch gefallen hat, in welche Richtung ihr tendiert. Sagt ihr auch, ist ein super Film, ey. Hat echt Spaß gemacht. Oder sagt ihr auch, ja, nicht ganz so. Dann lasst mal eine Nachricht da, würde mich interessieren. Und wir gucken mal rüber zu den Serien.
Serien.
So, dann wird der Chris euch erstmal ein bisschen was erzählen und dann habe ich noch ein paar Serien-Neustarts für euch.
Okay, ich fange ganz schnell an.
Erstmal mit der Aussprache vielleicht.
Genau, Adolescence.
Adolescence, okay.
Adolescence.
So wie Evanescence, okay.
Genau, werde ich jetzt gesagt. Ja, da habe ich die erste Folge geklickt, auch auf Netflix. Ist gerade sehr viel auf Netflix und sehr gut ist auf Netflix.
Man merkt, dass du nur noch ein Abo hast, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also, okay. Aber ja. Da geht es um eine Familie, deren Leben komplett aus der Reihe getreten wird, weil morgens die Polizei vor der Tür steht und den 13-jährigen Sohn festnimmt, den Jamie, weil er unter Mordverdacht steht.
Das habe ich gehört von der Serie. Jetzt fällt es mir ein, ja.
Genau. Mhm. Und es ist wirklich krass, wie die da einmarschieren und den Jungen mit rausnehmen und zur Polizeischutzung bringen. Und das klingt schon mal relativ krass. Und was noch viel krasser ist, es ist One-Shot gedreht. Und das gibt diesem ganzen Ding einen unglaublichen Drive und auch von der Zeitlinie her auch ein unglaubliches Ding. Ich weiß nicht, wie sie das durchziehen wollen mit dem Ganzen, weil es ja eigentlich 24 Stunden sollte er wahrscheinlich gefangen sein oder festgehalten werden. Es ist auf jeden Fall ein richtig krasser Start in eine Serie. Die ist am 13. März auch jetzt rausgekommen. Also ganz, ganz, ganz frisch, ganz, ganz neu. Und hat mich schon gepackt. Also ich möchte auf jeden Fall das weitergucken. Ich möchte auch wissen, wie es auf jeden Fall weitergeht. Weil es einfach verrückt ist. Und du natürlich erstmal dranhockst und denkst dir so, ja, okay, das ist halt ein Junge. Wenn du aber den Vorspann siehst, denkst du dir, Junge, also der Kleine hat schon irgendwie eine Macke. Allein von den Bildern. Das ist jetzt böse gesagt, ich weiß. Und Es ist halt wirklich die Frage, ob der Junge schuldig ist oder nicht oder was da dran ist oder ob sie den Falschen haben, wie es der Vater auch die ganze Zeit sagt.
Ist übrigens Platz 1 weltweit der Seriencharts halt bei Netflix.
Ja, ist halt auch echt gut, wenn der Vater dann die Mutter an motzt, so, ja, du musst jetzt hier nicht irgendwie der Welt sagen, was gerade passiert ist. Und sie so, nee, ich schreib meiner Schwester, dass sie nach unserem Haus gucken soll, weil vielleicht hast du vergessen, wir haben keine Türe mehr.
Achso, die haben die Tür eingetreten.
Ja, die reden da richtig mit einem Einsatzkommando rein. Also ist wirklich, wirklich krass. Die erste Folge wirklich, wirklich schon krass. Ich bin ja gespannt, wirklich, wie es weitergeht. Aber brutal guter Start einfach. Adolescence, ich kann es bisher nur empfehlen. Und ja, mal gucken. Also One-Shot ist immer so eine Sache, das muss gut gemacht sein.
Ist es dann über alle Folgen hinweg ein One-Shot?
Weißt du das? Das weiß ich noch nicht, ich gehe aber davon aus.
Okay.
Ich gehe davon aus.
Da musst du genau wissen, was du tust, ne? So ein One-Shot.
Ja, eben. Finde ich aber, die haben es teilweise auch relativ gut gelöst. Also so ja, Situationen.
Thema One-Shot, Victoria, ein sehr empfehlenswerter deutscher Film. Da fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich bei meiner Vorstellung von Anora noch erwähnen, dass mich dieser Mittelteil, wo sie durch die Nacht jagen und ihn suchen, hat mich sehr an Victoria erinnert, weil das wirkte auch fast so, als wäre das in einer Einstellung gedreht, aber ist es natürlich nicht.
Okay.
Aber werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich meine, weltweit Platz 1, das klingt schon mal ganz cool.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann mein zweites Abo, was ich noch habe, bei Disney Plus,
Daredevil.
Daredevil, die dritte. Auch Pornhub ist aus Kanada, ne? Wusstest du das?
Ja, die sollten mal die Zugänge für Amerika sperren. Und
jetzt weißt du, was gerade in Überlegung ist. Das ist so gut. Genau, Daredevil Born Again hatten wir letzte Woche schon mal. Jetzt kam jetzt die dritte Folge, die nochmal komplett anders auch abläuft wie die bisherige. Oder die ersten zwei Folgen, weil es ist quasi eine Folge, die fast komplett im Gerichtssaal stattfindet. Gibt der ganzen Serie auch nochmal einen brutalen Drive, eine komplett andere Richtung. Ich finde es richtig, richtig stark gemacht, richtig stark gedreht. Auch die Geschichte, wo sie erzählen, ist sehr, sehr krass und die Fährten, die sie legen, sind auch sehr, sehr wild. Ich kann ein bisschen spoilern, Kate hat inzwischen auch reingeschaut.
Ach, das ist das
Spoiler, dass sie reinschaut. Nein, die hat alle anderen, die kennt die erste Serie Daredevil und hat alles gesehen. Und die hat erstmal zu Beginn 10 Minuten geweint, weil sie sich so aufgeregt hat. Und die findet es aber richtig, richtig gut.
Okay.
So.
Ja, ich gucke auch weiter. Also vielleicht muss man ja sogar die anderen Serien noch nachholen. Die gibt es ja jetzt alle irgendwo. Wenn ich Zeit hätte,
würde ich das tun. Ich glaube nicht zwingend.
Also. Ich brauche mal wieder eine lange Zugfahrt irgendwo hin, wo ich mir das alles irgendwie... Ja, mal schauen. Jo, so mein, also es ist ja wärmste Empfehlung. Also Daredevil werde ich auf jeden Fall heute noch reingucken, weil das ist mir immer mit diesen wöchentlichen Veröffentlichungen, ich meine, so war es ja früher eigentlich auch, aber früher war es halt so, da wusstest du, okay, du musst Montag, wann war das, 17:45 oder so, nee, musst du gucken, wenn du die neue Cold Sievers-Folge sehen willst. Heutzutage mit dem Streaming, das wird einfach irgendwo, und dann, ja, gerät es in Vergessenheit. Ich habe irgendwie Severance geguckt, die neue Folge. Da kann man sich ja mit dir ja nicht austauschen. Du guckst das ja nicht. Ich habe mich mit der Kate ausgetauscht. Irgendwie gerade schwierig, Severance. Ich will mal nicht mehr sagen. Also für die auch dran sind, Severance ist ja eine der meist gestreamten Serien bei Apple TV Plus mit weitem Abstand. Das geht gerade irgendwie, ja. Na, ich will mal nicht sagen. Nicht, dass ich irgendwie jemand was verrate. Ich habe auch noch ein paar Serien-Neustarts für euch da draußen. Eine Serie, die klingt irgendwie sehr interessant, die heißt Die Affäre Cum-Ex. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, mit diesem ganzen Cum-Ex, ich hatte mich da tatsächlich mal reingearbeitet, wie dieses Steuerschlupfloch funktioniert und was aktuell immer noch funktioniert. Also es werden hier Millionen, wenn nicht gar Milliarden, am Fiskus vorbeigeschafft und man hat nicht so richtig eine Handhabe dagegen und auch unser ehemaliger Bundeskanzler kann man ja
noch
so...
Noch ist das der aktuelle.
Ja, nee, der ehemalige, der war ja der Scholz, der...
Der ist noch der aktuelle.
Ja, aber der war ja da auch so drin verwickelt und kann sich aber nichts erinnern, ja. Es gibt zwar Aufzeichnungen und Meeting Minutes und alles, aber ja, egal. Jedenfalls, es gibt jetzt eine dänisch-deutsche Comedy-Drama-Serie, was natürlich extrem gut klingt, weil so eine Aufbereitung von solchen Themen, ja, ich denke da nur mal so an Stonk oder sowas, wenn das so ein bisschen lustig gemacht ist, das klingt schon sehr spannend. Gibt es dann auf dem ZDF, ja, in der ZDF-Mediathek, das heißt, ihr braucht noch nicht mal irgendein Streaming-Abo für Geld, nur eure GEZ, und dann könnt ihr, selbst wenn ihr nicht GEZ zahlt, könnt ihr es, glaube ich, gucken, in der Mediathek ab dem 22. März. Und das werde ich auf jeden Fall mal mit eintragen für Fortsetzung folgt. Und die Schauspieler sehen auch alle, die machen auch alle einen guten Eindruck. Also ich glaube, das wird eine coole Serie, wenn sie halbwegs, ja, Augenzwinkern. Und ZDF kann ja Political Comedy und Satire, sieht man an der Heute-Show und an diesen ganzen Geschichten. Ich glaube, es könnte gut werden. Ich weiß es natürlich nicht, wie bei allen Sachen. Genauso nicht wie bei The Residence, die neu startet auf Netflix. Wer hätte es gedacht? Am 20.03. Da geht es um eine Frau, gespielt von Uzo Aduba. Und die arbeitet im Weißen Haus und muss dort einen furchtbaren Mord aufklären. Ja, Randall Park ist auch noch mit dabei. Den könnte man auch kennen aus diversen Rollen. Hat ja auch bei Marvel-Serien mitgespielt. Klingt spannend. Mal gucken, wie es wird. 20.03. Hier ist es bezeichnet als Whodunit-Drama.
Whodunit.
Dann für unsere türkischen Freunde habe ich auch noch was. Mal auf Netflix. Eine türkische Komödie. Und es gibt ja, habe ich mir sagen lassen, sehr viele richtig coole türkische Komödien. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keine gesehen gehabt, aber jetzt kommt mal eine auf Netflix raus, die klingt irgendwie ganz interessant, die heißt Sets aufs Leben. Die startet auch am 20.03. auf Netflix, wahrscheinlich auch mit türkischer Tonspur, also können sich unsere türkischen Freunde das auch in ihrer heimatlichen Sprache anschauen. Und da geht es um einen Kolumnisten für Sportwetten, der hat in irgendwie einer Zeitung halt so eine Kolumne, wo er so alles mögliche, irgendwelche sportlichen Voraussagen so trifft, so ja, die Mannschaft wird gewinnen, wahrscheinlich, die sehen ganz gut aus, gerade aktuell, gute Form, und viele verlassen sich auf seine treffsicheren Vorhersagen, aber die sind irgendwann nicht mehr so treffsicher, seine Vorhersagen, und der Geist eines Geschäftsmanns, der will all seine Probleme lösen, wenn er zuerst dessen Mord aufklärt, steht hier noch mit dabei. Ich habe keine Ahnung, es klingt sehr verwirrend, aber ich glaube, ich werde da mal reinschauen, wenn das auf Netflix kommt. Also Sets aufs Leben, dann ab 20.03. auf Netflix. Klingt spannend. Kommt hier gerade ein Bild rein? Achso, okay. Hat nichts damit zu tun, alles klar.
Nein,
nichts. Dann waren das meine Serientipps für die kommende Woche. Und ja, dann schauen wir doch mal, was uns morgen in der Sneak erwartet. Die Chance ist ungefähr 50-50, dass ich dabei sein kann, aber ich versuche es möglichst.
Ist ja nur das dritte Mal in Folge. Also,
ja, ja, ich habe mich auch schon geärgert. Ich würde ja sehr gerne in die Sneak gehen, aber ja, naja.
Gut, ich meine, die Chance ist jetzt, also den Film davor, den musst du nicht gesehen haben, den jetzt hättest du sehen sollen, ja, wahrscheinlich.
Weiß. Liegt ja nicht an mir, ich würde da sehr gerne gehen, aber es gibt manchmal äußere Zwänge.
Immer an den anderen, immer die anderen. Immer.
Äußere Zwänge, ja. Ansonsten, wenn ihr kommen wollt, Stuttgart, Innenstadtkinos, 20.30 Uhr, Montagabend, geht ihr einfach ins Gloria, kauft euch ein Ticket. Vielleicht habt
Sagt
ihr
mal Hallo. Sagt mal Hallo, ich bin ja auch da.
Genau, da gibt es ein bisschen was zu gewinnen. Irgendwelche, nee, die riechen wie ein Terminator, Wunderbäume gibt es nicht mehr. Aber da gab es doch irgendwas anderes noch, hast du nicht Kondome gehabt oder so zu irgendeinem Film, oder?
Nein. Ah,
es gibt auch noch richtige, also T-Shirts, Poster, alles mögliche. Doch, es gab mal, du hattest mal Kondome verlost.
Okay, aber
für irgendwas. Oh Gott. Irgendeine deutsche Komödie war das. Naja, ja. Bis dann, mach's gut, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.